Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, von herzlichem Es begrüßen Sie recht herzlich im neuen Jahr.
Bernd Sternal
und Konstanze Holthoff, und wir wünschen Ihnen natürlich viel Glück und ja, und alles, was Sie sich so vorgenommen haben.
Genau, das wünschen wir.
Das Weihnachtsfest ist ja nun schon, ja, noch nicht ganz Geschichte. Wir haben ja noch den Dreikönigstag. Aber du hast schon viel recherchiert und du weißt auch, dass eigentlich der Ursprung des Weihnachtsfestes in der Harzregion zu finden ist. Wie ist das dazu gekommen?
Ja, ich denke mal, das ist recht interessant, auch wenn Weihnachten, wie gesagt, schon vorbei ist. Es kommt jedes Jahr wieder. Es ist ja neben Pfingsten und Ostern eines der drei bedeutendsten kirchlichen Hauptfeste. Und der 25. Dezember als Tag der Geburt Jesus Christus ist ja schon seit dem Jahre 336 überliefert. Seit 1170 ist erstmals die Bezeichnung Weihnachten verzeichnet. Damals war dann Weihnachten am 25. und 26. Dezember. Das heißt, 25. wurde die Geburt Jesus Christi gefeiert und 26. klang das Ganze aus. Dann gab es aber immer noch einen bedeutenden Feiertag im Dezember, und das war der sogenannte Nikolaustag. Nach dem heiligen Nikolaus, der insbesondere im Mittelalter eine ganz herausgehobene Position unter den Heiligen hat. Und das ist halt altherkömmlich 6. Dezember. So, nun kam im 16. Jahrhundert ja die katholische Kirche in eine recht große Krise, was mit vielen Dingen zusammenhing. Es kam ja dann auch zu den Bauernaufständen in Deutschland und in ganz Europa, zu den Bauernkriegen, die sich insbesondere ja gegen die katholische Kirche, gegen die Priester, gegen die Klöster und so weiter erhoben haben, die halt das Volk ausgepresst haben. Und dann kam Martin Luther mit seiner neu reformierten Christuslehre. Ein sehr schwieriger Anfang. Und Luther hat händeringend nach Ideen und Visionen gesucht, wie er dann seinen Gläubigen bzw. dem Volk und insbesondere den Kindern und Jugendlichen diese neue Lehre näher bringen kann. Und so ist er dann halt auf die Idee gekommen, das Weihnachtsfest zu verlängern, sprich Geschenke nicht mehr am Nikolaustag auszuteilen, also am 6. Dezember, sondern das mehr oder weniger dem Weihnachtsfest hinzuzufügen. Und so wurde der 24., der sogenannte Heilige Abend, von Luther kreiert. Und die damalige reformierte Lehre, die war ja insbesondere zunächst einmal in unserer näheren Region ansässig, also Wittenberg, Eisleben und die vielen kleinen Orte, die es hier in Sachsen-Anhalt gab und auch in Niedersachsen. Ich weiß nicht, ob Staßfurt dazu gehört, in Aschersleben kann ich jetzt nicht sagen. Den Ortschaften, die sehr früh die reformierte Lehre eingeführt haben.
Oh, das weiß ich jetzt auch nicht.
Ja. Gernrode beispielsweise, wo ich ja nun herstamme, war einer der ersten Orte, die diese reformierte Lehre dort, da hing ja damals alles am Cyriakusstift, und die Äbtissin hat kurze Zeit nach Luthers Verkündung diese Lehre schon eingeführt. Ja, und die haben auch dann diese Idee übernommen und haben diese Beschenkung der Kinder auf den 24. Dezember verlegt. Und das kam zunehmend gut an und wurde dann irgendwo und irgendwann so peu à peu überall eingeführt. Ja. Und späterhin ja sogar bei der katholischen Kirche. Weihnachten ist ja jetzt der Heilige Abend, gehört ja heutzutage fest dazu. Also der 24., 25., 26. Mhm. Hat also mehr oder weniger die ganze Welt, die das Weihnachtsfest feiert. Also das sind ja heutzutage auch nicht nur Christen, die Weihnachten feiern, ne?
Nee, das ist sonst das so ist, allgemein.
Das ja. ist allgemein, ist ins Allgemein gut übergegangen, ja, kann man ja, sagen. Ja. Und ist halt hier entstanden um die 1620, 30, 40er Jahre insbesondere. Ja, und die weiteren Weihnachtsbräuche dann hier, die kamen dann später dazu. Na, der Adventskranz, den nimmt man dann so Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit kam dann auch der Weihnachtsmann hier bei uns in Mitteldeutschland und Norddeutschland auf, der denn das Christkind und den Nikolaus als Gabenbringer für die Kinder abgelöst hat und ist so dann langsam zu der Form gekommen, die wir heute haben. Der Weihnachtsbaum als solcher ist ja davon dann noch die neueste Kreation, ja, wenn man so sagen will. Also, ganze Welt feiert Weihnachten in dieser Form und entstanden ist es hier. In der Region.
Und die Lutherfestlichkeiten in diesem Jahr, die werfen ja schon ihren Schatten voraus. Also da kommen sie ja auch viel gerade aus den USA. Ist da viel Interesse vorhanden, die hierher kommen teilweise.
Ja.
Zu dem Jubiläum von Martin Luther.
Ja.
Die Hotels sind wohl schon ziemlich ausgebucht.
Hofft man zumindest. Ich weiß es nicht, ob es wirklich so ist.
Ich hatte das nur neulich
ja, gehört. Ich habe das auch, mich wundert es immer ein bisschen, weil
ja,
die ja, ich sage mal, im Glauben viel, viel konservativer sind als die Europäer eigentlich hier, die reformiert. Ich sage mal, der Großteil der Amerikaner insgesamt glaubt ja bis heute beispielsweise nicht an die Evolutionstheorie, an die Abstammungslehre.
Na gut, wir kennen uns dann auch noch nicht so aus wie die Struktur der Bevölkerung jetzt ist und welche Traditionen die Familien dann noch pflegt.
Ja, über das Christentum in den USA lehnt die Lehre größtenteils ab. Und der Rest, sag ich mal, der Islam und so weiter, ja sowieso. Also in den USA ist eine Mehrheit, die daran nicht glaubt. Ja. Und bei uns ist ja die Abstammungslehre nach Darwin ist ja im Grunde genommen Schulstoff. Also ich kenne zumindest keinen, der was anderes glaubt. Also selbst gläubige Christen sind der festen Überzeugung, wie gesagt, dass die Abstammungslehre zutreffend ist und glauben hier nicht an irgendwelche Gotteswunder.
Ich denke mal, da wird auch hier wahrscheinlich hier in der Gegend auch noch diese und jene Veranstaltung sein, oder?
Naja, man muss ja auch sagen, am Ende, die Reformation hat ja viel Leid gebracht. Ist ja nicht nur so, dass man das alles hochjubeln könnte, wie es teilweise heutzutage oder im Moment getan wird. Ne? Wenn wir uns überlegen, was der Reformation so nachgefolgt ist, es waren ja im Grunde in einem 150 Jahre lang Krieg.
Ja? Und jetzt die Bauernkrieg.
Ja, insbesondere den 30-jährigen Krieg. Ja. Man sagt ja, exakte Zahlen in diesem Sinne, so wie vom Zweiten Weltkrieg oder vom Ersten liegen ja nicht vor. Aber man sagt ja, dass eventuell der 30-jährige Krieg in Europa insgesamt die meisten Toten gefordert hat. Und die meiste Verwüstung und dergleichen. Da denkt heute kaum noch einer dran. Und es war ja ein blanker Religionskrieg. Also es war nicht nur alles gut.
Am besten, man fährt mal nach Wittenberg. Da sieht man es vielleicht, was da so thematisiert wird oder wo die Schwerpunkte gesetzt werden. Ja.
Ich sag mal, Luther war ja nun auch nicht einer der größten Humanisten, muss man auch so sagen. Ich habe ja nun auch ein Buch drüber geschrieben und habe mich viel mit seinen Schriften und seinen Zitaten beschäftigt. Und er hat ja auch ziemlich krasse Zitate veröffentlicht, beispielsweise, was das Frauenbild betrifft und dergleichen. Ne?
Aber das war damals vielleicht auch die Zeit. Man wird ja immer von seiner Zeit auch geprägt.
Man darf nicht immer nur die guten Sachen
das
sehen, sondern
stimmt.
Muss auch mal was kritikwürdig ist, auch mit in den Raum stellen. Das wird teilweise immer wieder vergessen. Man kritisiert immer zwar gern, aber es ist, wie es ist. Es ist 500 Jahre und es ist, denke ich mal, schon insgesamt eine Errungenschaft. Wie sich das Ganze entwickelt hätte ohne Luther, wissen wir nicht. Dass er ganz zum Tragen gekommen ist, lag ja vordergründig mit daran, dass kurze Zeit vorher gerade der Buchdruck erfunden worden ist.
Ja.
Wenn Luther nur hätte alles handschriftlich machen können, wäre das wahrscheinlich auch kein großer Erfolg geworden.
Es hängen
immer viele Dinge zusammen. Es ist nicht alles nur immer schwarz und weiß, sondern das war ein entscheidender Faktor mit, liebe Hörerinnen und Hörer. Nun wissen Sie, Weihnachten stammt also aus unserer mitteldeutschen Region, im weitesten Sinne aus der Harzregion.
Ehe wir uns nach Ermsleben begeben, die Steve Miller Band mit Wintertime. Nun, Bernd, möchtest du uns für ein interessantes Denkmal näher bringen, und zwar der Nagelstein in Ermsleben. Was hat es denn mit dem auf sich?
Ja, da gibt mindestens einen zweiten davon, die sogenannte Aschersleben Speckseite. Das sind also alles beides, der Nagelstein von Ermsleben und die Speckseite in Aschersleben, sind also alles beides sogenannte Menhire. Übersetzt, das kommt aus dem Bretonischen, lange Steine. Das sind also Steine, in vorgeschichtlicher Zeit aufgestellt worden von unseren Vorfahren. Die genaue Begründung dafür Haben wir bis heute nicht. Sie wurden wahrscheinlich zu irgendwelchen kultischen Zwecken aufgestellt. Es gibt die unterschiedlichsten Theorien, wo ich mich heute nicht drauf einlassen möchte, weil keine von diesen Theorien auch nur im Entferntesten zu beweisen ist. Die Menhire, die gibt es also, diese sogenannten Langsteine, überall in Europa und teilweise sogar in Asien. Sie sind somit auch keinem speziellen Volk zuzuordnen oder sowas. Warum man diese aufgestellt hat, weiß man nicht wirklich.
Vielleicht auch zu religiösen Zwecken.
Kultische Zwecken, also es war zumindest in heidnischer Zeit noch, also in der Zeit des Naturglaubens. Warum, ob sie vielleicht auch irgendwelche Zeichen, ob sie irgendwelche Richtungszeichen waren, wir wissen es nicht wirklich. Und dieses Aufstellen von diesen Steinen ist ja in damaliger Zeit auch mit gewaltigen Anstrengungen verbunden gewesen. Nicht nur den Stein irgendwo zu brechen und zurechtzuschlagen und dergleichen, sondern er musste ja dann auch mal dorthin geschafft werden. Wir sind ja mit Sicherheit nicht an irgendeinem beliebigen Ort aufgestellt worden, sondern ganz bewusst und konkret an einem Ort. Und so ist es beispielsweise bei dieser Schweckseite in Aschersleben, der dort südlich der Schierstädter Straße in der Feldtour steht. Das ist nur noch ein verhältnismäßig kleiner, aber der war praktisch die Krönung eines alten Grabes, eines alten Steinkistengrabes. Ob es nun zusammen errichtet wurde, wissen wir auch nicht wirklich. Nun aber wieder zurückzukommen auf den Namen Nagelstein. So heißt solch ein Menhir in Ermsleben. Den kann man heute gut besichtigen. Der steht nämlich dort auf dem Markt. Ist auch ein Schild mit dran, das die ganze Sache ein bisschen erklärt. Früher stand dieser Menhir mal auf dem Burggelände der Burg Ermsleben. Wo er vorher stand, ist unbekannt. Er wurde irgendwann dorthin geschafft und hat dann dort als Gerichtsstein gedient. Daher kommt auch die Bezeichnung Nagelstein. Diese Menhire sind aus sehr unterschiedlichem Material. Können aus Granit sein, aus Kalkstein, aus Sandstein. Das hängt immer davon ab, was in der Region zur Verfügung stand an Material. Und so sind gerade diese beiden Steine, der Nagelstein in Ermsleben und die Speckseite in Aschersleben, das sind Steine, die aus Sedimentmaterial bestehen. Also Ton, Kalk und dergleichen. Ne? Und die wahrscheinlich, wenn sie nass und feucht werden, weich werden. Und so hat sich wahrscheinlich auch irgendwo dieser Brauch ergeben. Denn dieser Stein in Ermsleben, dieser Nagelstein, der wurde dann genutzt, um sogenannte Gottesurteile zu verstrecken. Und in diesem Fall Gottesurteile gibt es ja viele. Das bekannteste ist wahrscheinlich, dass diese Wasserprobe jemanden gefesselt ins kalte Wasser schmeißen, gibt es auch. Wasserprobe gibt es ja heiß. Und wenn er untergeht, hat sich der Fall erledigt. Und wenn er oben schwimmt, dann war er eine Hexe oder ein Hexer und wurde auch hingerichtet. Hier war es ein bisschen gnädiger. Hier wurde also dann der Delinquent verpflichtet, einen Nagel in den Stein zu schlagen. Ist ihm das gelungen, dann wurde er als unschuldig angesehen. Ist ihm das nicht gelungen, dann wurde er hingerichtet.
Falsche Stelle vom Stein getroffen.
Das zum einen und
könnte sein,
trocken.
Ja.
Wenn er trocken ist, hat es wahrscheinlich auch nicht geklappt. Ja. Darum heißt es auch immer, wenn Gewitter waren, und dann konnte man den Nagel einschlagen. Wenn die Gewitter war, hat es auch meistens kräftig geregnet. Ne? Und dann hat der sich halt mit Feuchtigkeit vollgesogen und ist an vielen Stellen weich geworden und dann waren dort Nägel einzuschlagen. Bei diesem Nagelstein in Ermsleben sind viele, viele Nägeleinschläge zu sehen.
Es sind ja auch ein paar Menschen aufgeführt, die Probe offenbar nicht bestanden haben.
Es heißt ja, dass in Ermsleben die letzte nachgewiesene Verhandlung 1715 stattgefunden hat. Da wurden drei des Mordes Verdächtige dann anschließend zum Tode verurteilt und mit dem Rad beziehungsweise durch Enthauptung gerichtet. Für diesen letzten Fall ist jedoch der Ausgang des Urteils nicht überliefert. Aber anscheinend, so wie der Stein aussieht, wenn man mal dorthin einen Ausflug macht, haben es ja doch viele dann geschafft. Man muss natürlich auch dazu sagen, das eine war wahrscheinlich die Witterung, die Feuchtigkeit des Steines. Das andere war natürlich auch die Qualität von Nägeln. Mhm. Also mit heutzutage unseren mehr oder weniger weichen Steinnägeln, die wir größtenteils verarbeiten, wäre sicherlich nicht möglich gewesen. Damals wurden ja aber die Nägel noch in Handarbeit in der Schmiede erstellt und waren in der Regel zumindest sehr hart. Wie gesagt, beide Steine sind anzuschauen, der eine in Ermsleben auf dem Markt und der andere südlich der Schierstädter Straße in
sieht doch ganz interessant, ja. Denn wenn man so vorbeigeht, nur denkt man, was steht da? Ach, Stein, Grabstein, ja. Aber wenn man die Geschichte so kennt.
Ja, ja, das ist wie bei allem. Ja, gerade. Ja. Es gibt ja da auch so eine kleine Gruppe in Deutschland, gibt es auch eine Zeitschrift zu, die ich habe. Sühnekreuze und sowas. Also ja. solche Steine, allerdings aus dem Mittelalter, die versuchen, die zu erforschen. Das ist ja auch ja, ein recht spannendes Gebiet, sage ich mal so.
Es gibt ja zu jedem Urteil wieder wahrscheinlich auch Aufzeichnungen noch dazu.
Ja. Bei vielen ist nichts mehr rauszubekommen, weil mit den Menhiren war es halt auch so. Die standen irgendwann den Menschen einfach im Weg. Schon die Germanen wussten damit nichts mehr anzufangen, haben sie größtenteils umgekippt. Und dann im Mittelalter, als die Landwirtschaft aufkam, waren den Bauern die Steine im Wege. Und sie haben sie teilweise weggeräumt. Und das ist dann heutzutage das Problem, rauszubekommen, wo der mal ursprünglich gestanden hat. Und selbst bei denen, die noch stehen, kann man nicht mit Sicherheit sagen oftmals, dass der ursprüngliche Standort war. Viele sind dann auch später, weil man sich eines Besseren besonnen hat, wieder neu aufgestellt worden. Darum komme ich darauf, bei diesen Sühnekreuzen genau dasselbe. Da ist es auch bei vielen nicht mehr derselbe Standort, der es ursprünglich mal war.
Ja klar, das führt dann jetzt vielleicht eine Straße durch oder einen Weg.
Oder es wurde eine Straße gebaut, dann wurde weggenommen und die stehen manchmal kilometerweit woanders. Ne? Und wenn es nicht irgendwo überliefert ist, wo er mal gestanden hat, ist es fast unmöglich, wie gesagt, den ursprünglichen Standort rauszufinden.
Ja, die Welt birgt viele Geheimnisse.
Diese Menhire arbeiten also viele Forscher schon seit Ewigkeiten dran. Eine wirkliche Begründung für diesen Sinn und Zweck dieser Steine hat bis jetzt noch keiner gefunden. Die gibt es auch in so vielen unterschiedlichen Größen, Ausführungen. Welche sind stark verziert, welche sind gar nicht verziert. Und wir wissen es nicht.
Aber ich weiß, dass Sie jetzt Musik von Genesis hören und zwar Winter's Tale. Ja, und wir bleiben bei Steinen oder bei einem Stein, der Königstein bei Westerhausen.
Alles steinalt heute.
Ja, alles steinalt.
Der Königstein in Westerhausen. Im Grunde genommen ist es ja auch ein Teil, könnte man sagen, von der Teufelsmauer. Die fängt ja eigentlich, der allererste westlichste und nördlichste Ausläufer ist es ja der Klusfelsen in Goslar. Und dann zieht sich ja das fort, aber eigentlich, wir betrachten die Teufelsmauer immer bei Blankenburg beginnen, denn bis Timmenrode, da bricht sie ab und dann beginnt sie wieder neu bei Wettersleben, über Thale, dann bricht sie wieder ab und dann ist das letzte Stück bei Beinstedt. Mhm. Und zwischendurch sind immer noch mal solche auch damals aufgetürmten Sandsteinmassive und so auch in Westerhausen der Königstein. Und all diese Steinsformationen, die mit der Teufelsmauer zusammenhängen dort, die wurden auch schon seit Urzeiten von Menschen genutzt. Also seit der Steinzeit kann man sagen. Viele, viele Funde sind da überall gemacht worden, die das belegen. Und das waren zum einen, sage ich mal, waren es verhältnismäßig sichere Rückzugsorte für die Menschen. Zum anderen waren es ideale Plätze, ihr Lebensumfeld im Blick zu haben. Man konnte Richtung Nordenwald gucken und man konnte auch Fernung zwischen diesen Felsmassiven und dem eigentlichen Harz überblicken. Also war ein hervorragender Standort, was aber natürlich sicher auch dazu geführt hat, dass diese Felsmassive wie der Königstein denn auch zu kultischen Zwecken genutzt wurden. Es ist also dort am Königstein im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderten schon vieles an archäologischen Dingen gefunden worden. Gräber, alte und Werkzeuge und Schmuck verteilt über diese gesamten Felsmassive. Das Besondere am Königstein sind jedoch die sogenannten Sonnenscheiben, die dort in den Stein eingeschlagen wurden. Da ist sich auch die Wissenschaft uneins, was denn eigentlich der Zweck dafür war. Die sind recht gewaltig, das heißt, die haben in etwa die Größe eines Mühlsteins, sind mehr oder weniger vollendet. Es gibt Leute, die der Meinung sind, oder Fachleute, die der Meinung sind, das sollten einmal Mühlsteine werden. Ich persönlich glaube das nicht. Mit all dem, was ich in dieser Richtung schon mal gelesen, geforscht und geschrieben habe, weil technologisches Unsinn wäre, den aus solch einem Massiv dort im Ganzen rauszuschlagen. Mhm.
Dazu waren wir auch zu hoch vielleicht.
Ja, dann hätte man lieber ein Stück abgeschlagen, hätte es irgendwo unten technologisch flach hingelegt und hätte es dort weiter bearbeitet. Aber wie dem auch sei, wir wissen es nicht. Meine Aussagen sind genauso eine Vermutung wie die, dass es dort hätte. Ich gehe eher davon aus, das tun auch einige Forscher, dass diese Sonnenscheiben zu kultischen Zwecken eingeschlagen wurden. Denn Sonnensymbole waren ja in der heidnischen Zeit gang und gäbe überall. Und viele vergessen auch immer, dass auch diese Symbole wie das Hakenkreuz ja auch Sonnensymbole sind. Die es ja in dieser Form, so wie das Hakenkreuz aussieht, schon vor 3.000 Jahren gegeben hat. Ist also ein sehr interessantes Felsmassiv, das man auch sehr gut erwandern kann. Das ist ja auch immer eine interessante Sache. Nun hat man vor zahlreichen Jahren dort alles ein bisschen abgeholzt, hat auch die Hänge kultiviert dort am Königstein. Da wird jetzt beispielsweise Wein angebaut. Über Jahre lang hieß es immer mal nördlichste Weinanbaugebiet Deutschlands. Das ist ja nun schon lange nicht mehr. Jetzt mittlerweile wird ja schon überall Wein angebaut, in Perleberg und bis, ich glaube, sogar auf Sylt gibt es mittlerweile auch schon. Das ist ja nun der nördlichste Punkt Deutschlands. Naja, ist zumindest schön zu erwandern und auch sehr interessant dort oben. Und sicherlich wird man dort immer auch mal wieder Funde machen. Also nicht unbedeutend archäologische Funde jetzt, machen. Genau. Ja, also das
die Berge
ist,
arbeiten ja.
Das war das letzte Mal im direkten Umfeld ziemlich viel, also im Umfeld, als sie die neue B6N gebaut haben, die ja unmittelbar dort vorbeiführt. Da hat man ja jede Menge archäologische Funde gemacht. Gräber aus unterschiedlichsten Epochen und Langhäuser und alle solche Dinge. Ne? Und dort oben ist sicherlich auch noch so das eine oder andere zu finden. Also dahin lohnt sich ein Ausflug auf jeden Fall mal.
Ja, die ganzen Felsformationen, die man so im Harz findet und die du ja auch schon erwähnt hast, die sind eigentlich überhaupt ganz interessant zum Wandern und Klettern, je nachdem.
Man muss auch dazu sagen, der Königstein ist recht unproblematisch zu ersteigen. Ja, ist also nicht wie beispielsweise gewisse Abschnitte von der Teufelsmauer, wo man kleinere Kinder lieber an der Hand halten möchte. Es ist nicht besonders steil, es ist nicht besonders gefährlich und dergleichen.
Also, ist das der jetzt, wo die Treppen auch so angebaut sind?
Sind auch so ein paar Treppen eingeschlagen in Stein.
Ja.
Das ist genauso. Und da gehen den Rinnen runter. Gibt es auch die, sag ich mal, will nicht sagen jetzt krudesten, aber gibt es auch die unmöglichsten Theorien, dass das mit Opfern zusammengehangen haben kann und. Aber wir wissen es nicht wirklich.
Ja, wenn man den wahren Hintergrund versteht, sagt man, guck an. Hätte ich auch drauf kommen können.
Ja.
Ja, ist doch manchmal so. Ja, und alle, die schon sehnsüchtig auf den Winter warten, ein Song von Martin Jones, dieser Winter. Und danach treffen wir uns in Quedlinburg wieder, auf den Münzenberg. Quedlinburg kennen ja wahrscheinlich viele aus der Gegend, aber es ist doch nochmal interessant, sein Wissen so ein bisschen zu vertiefen, und zwar über den Münzenberg.
Den Schlossberg, der gegenüber dem Münzenberg liegt, den kennen eigentlich sehr, sehr viele, die meisten, sage ich mal. Den Münzenberg eigentlich weniger. Der hat eigentlich auch erst so in den letzten 10, 15 Jahren wieder ein bisschen für Furore gesorgt, muss ich sagen. Zuvor, ich stamme ja nun von dort, zu DDR-Zeiten hatte der Münzenberg keinen guten Ruf. Es war ja alles sehr, sehr runtergekommen. Und das war lange Zeit zuvor auch so. Nun muss man allerdings sagen, dieser Münzenberg ist auch ein Berg, der schon ewig von Menschen genützt und besiedelt war. Man hat also dort Funde gemacht, die schon aus dem 5. vorchristlichen Jahrtausend stammen, wo also dort sich schon Menschen aufgehalten haben. War aber wohl überall wahrscheinlich so an diesen herausgehobenen Hügeln. Auf dem sogenannten Schlossberg das Stift gegründet, wo wir eben schon gesagt haben, wo man guten Blick hatte, wo man gut schauen konnte, wo sich dann vielleicht dann noch immer nur Sicherheitsposten, die für die Dörfer das Umfeld überwacht haben und dergleichen. Wir wissen es nicht wirklich. Ins geschichtliche Rampenlicht tritt der Münzenberg eigentlich mit den Ottonen. Unten am Fuße hat er ja eigentlich Heinrich der Erste damals seinen ersten Königshof, und anschließend hat ja sein Sohn Otto dann oben. Und zudem wurde gegenüber auf dem Münzenberg das sogenannte Marienkloster gegründet, was auch damals dann sehr reich mit Grundbesitz ausgestattet wurde.
Und hatten auch ziemlichen Einfluss.
Ja, und das war ja ein richtiges kirchliches, christliches Kloster. Wohingegen ja um der Schlossberg, das war ja ein freiweltliches Kloster, so wie in Gernrode auch. Ne? Ja. Da sind ja mehr oder weniger junge adlige Mädchen hingegangen, um ausgebildet zu werden und sind später dann wieder verheiratet worden und wieder ausgetreten. Ne? Es sind ja keine Nonnen gewesen in diesen freiweltlichen Klostern. Das war ein richtiges Kloster. Und wie gesagt, die sind reich ausgestattet worden und da gibt es auch noch sehr interessante, sage ich mal, Legenden sind es ja nicht. Es ist ja schriftlich dokumentiert, dass dort unter anderem auch eine Krone des Heiligen Römischen Reiches, also eine Königs- und Kaiserkrone gelegen hat, die wahrscheinlich oder mit Sicherheit von den Ottonen den Kloster als Klosterschatz übergeben wurde, nachdem eine neue gefertigt worden ist. Diese Vorgängerkrone der bekannten Kaiserkrone, die ja heute immer noch erhalten in der Wiener Hofburg liegt, ist ansonsten in der Literatur nirgends aufgeführt, nur bei uns in der Region. Man weiß aber, dass sie im Kloster noch vor dem Dreißigjährigen Krieg vorhanden war, also zwischen Bauernkrieg und Dreißigjährigem Krieg. Und dann ist sie mehr oder weniger verloren gegangen. Damals war Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen der Schirmvogt des Stifts in Quedlinburg und der hatte dort auf den Domschatz ein Auge geworfen. Da waren noch einige andere Dinge dabei, wie ein riesiger Smaragd, einer der größten angeblich, die es jemals gegeben haben soll. Und auch eine ganze Menge an Gold und Silber und auch diese Krone. Und die Äbtissin, die Anna die Zweite von Stolberg damals hieß, die hatte Angst, dass der Schirmvogt ihr den Schatz nahm und hat ihn beiseite geschafft zu ihren Verwandten auf Schloss Wernigerode. Und von da ab gibt's dann nur noch mehr oder weniger Legenden. Zumindest ist er nie wieder aufgetaucht. Ob er heute noch irgendwo dort versteckt ist. Es gibt da, wie gesagt, die unterschiedlichsten Dinge und es wird auch immer wieder mal nachgeforscht. Zumindest ist sowohl dieser riesige Smaragd, auch wie diese alte Königs- oder Kaiserkrone, nie wieder aufgetaucht. Das Stift, das Kloster auf dem Münzenberg ging dann mit der Reformation mehr oder weniger unter. Wurde aufgegeben, zerstört, diente dann, wie es überall üblich war, als Steinbruch für die ortsansässigen Menschen, um sich ihre Häuser zu bauen und dergleichen. Und der Münzenberg, der wurde dann mehr oder weniger zum Ende des Mittelalters hin ja als Standort für Künstler, für Musiker und auch für Handwerker. Und ist das über die Jahrhunderte hin, sag ich mal, geblieben. Bis dann, wie gesagt, durch Kriege und DDR-Zeit der Münzenberg mehr oder weniger vollständig in Vergessenheit geriet, verfiel und dergleichen. Mhm. Das war zu DDR-Zeiten teilweise ziemlich schlimm.
Mhm. So ungefähr, wer da wohnt, naja.
Ja, ich will ja also nichts weiter sagen, aber es war damals immer, wer dort oben gewohnt hat, mit dem wollte man nicht, auch zu DDR-Zeiten, nicht allzu viel zu tun haben.
Aber jetzt hat sich das Bild gewandelt.
Das hat sich mächtig gewandelt, daher kann ich auch nur jedem empfehlen, mal dort hochzusteigen. Es ist ja auch nicht irgendwo eine Naturwanderung, sondern da ist auch Gastronomie. Da sind auch kleine Geschäfte, dort sind Kunsthandwerker. Es ist also sehr beeindruckend schon, was dort entstanden ist. Und man hat auch sehr vieles wieder ausgegraben und zugänglich gemacht. Also wenn man da jedes Jahr hochgeht, entdeckt man jedes Jahr was Neues. Man hat auch die Reste, Kellergewölbe und dergleichen dieses alten Klosters wieder freigelegt und ausgegraben. Sind teilweise zum Kaffee geworden und zu Ausstellungsräumen. Also es gibt dort schon eine ganze Menge zu sehen. Und ich denke mal, ist auch noch nicht am Ende, denn vieles weiß man wirklich noch nicht. Es ist bekannt, dass unter diesem gesamten Berg ein ziemlich großes Höhensystem ist, mit sehr großen Räumen. Wann diese angelegt wurden und der Zweck ist nicht wirklich bekannt. Ich gehe davon aus, dass das in Zusammenhang damals steht mit dieser Klostergründung und. Die haben sich oftmals in Gernrode, war es ähnlich, auf anderen Burgen hier auch unterirdische Systeme mit geschaffen, um sich verstecken zu können, um zu entkommen. Die waren teilweise unterschiedlich groß. In Zeitz kennen wir beispielsweise auch sowas unterirdisch. Ne? Mhm. Und da gibt es also eine ganze Menge Dinge hier. die also aber größtenteils auch noch nicht erforscht sind, so wie hier auch. Da sind aber sogar in diesen unterirdischen Räumlichkeiten oder ist sogar ein Brunnen. Und das heißt also, man hat sich sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Mühe gegeben. Leider Gottes ist das heute alles absolut verschlossen. Man kommt da also nicht rein. Ab und zu ist mal eine Führung, aber in der Regel kommt man dort nicht rein. Aber ich denke mal, dass man das vielleicht auch mal im Auge behält und irgendwann wieder zugänglich macht, beziehungsweise auch weiter erforscht.
Ja, denke ich auch. Denn es kostet ja auch wieder Geld, das alles nachzuempfinden, zu graben und.
Naja, aber sowas sind ja auch Dinge, die Menschen interessieren. Ja. Ja, so wie dieser ganze Münzenberg nach der Rekonstruktion jetzt wirklich ein tolles, für viele sicherlich ein unvergesslicher Besuch darstellen wird. Ich sag mal so, Bohrungen und Schlösser gibt's überall reichlich, ja. Aber sowas wie den Münzenberg findet man so schnell nicht wieder. Das sind auch ganze Häuserzeilen, sag ich mal. Das sind alles ganz, ganz kleine Häuschen, die alle aneinander gebaut worden sind. Und wo sich im Moment eine Menge wieder tut, gerade in dieser Hinsicht so Kunsthandwerk, Künstler und so weiter, die sich dort oben niederlassen.
Ja, da und ist wie gesagt, eigentlich die Region auch für prädestiniert. Ja. Das ist ein Anziehungspunkt hier von der ganzen Harzregion mit.
Naja, es muss sich heutzutage heute alles solche Dinge miteinander verknüpfen. Ja? Ja. Wenn da nur alleine abseits irgendwo ein Maler sein Atelier hat, dann ist das auch nicht der Anziehungspunkt. Es gehört halt vieles dazu. Eine Ausstellung, ein bisschen was, was man mitnehmen kann. Verkauf, ja. Gastronomisches Angebot. Ja. Ne? Und das ist mittlerweile dort oben mehr oder weniger alles gegeben. Und es gibt da wunderschöne, wirklich wunderschöner Wanderweg. Vom Münzenberg rüber nach Westerhausen. Mhm. Auch sehr geschichtsträchtig und auch sehr schön und vor allen Dingen auch einfach und leicht zu wandern.
Mhm. Ja, wenn jetzt schon kein Schnee liegt, kann man aber auch schon mal auf den Münzenberg gehen und dann nach Westerhausen.
Da kann man auch gut wandern derzeit, denke ich mal. Und so ein Wetter ist auch gar nicht mal so schlecht dazu.
Nein,
das
ist nicht so schlecht.
Ist auch verhältnismäßig trocken bei uns zumindest. Ja. Also kann man durchaus machen.
Viel Neues heute wieder, viel Interessantes.
Viel Geschichtliches. Ich wollte ja eigentlich mehr über Wintersport reden, hatte ich mir vorgenommen, aber ich denke mal, die Wetterprognosen laufen ja im Moment dahingehend, dass es ab den nächsten Tagen dann winterlich werden soll bei uns. Nur der erste angesagte Schnee ist ja dann auch mehr oder weniger hier nicht gefallen, ne? Oder kaum.
War mal so kurz übergestäubt bei uns vom Haus.
So, dass natürlich sich dann im Harz wintersportmäßig auch nicht viel tut.
Noch dazu, wer Kinder hat, die Erwachsenen sagen vielleicht, heute haben wir die Wanderung uns eingeplant, gehen wir trotzdem mal lang.
Und wenn es noch Winter werden sollte, dann findet man ja die Angebote auch alle auf unserer Homepage, wo man ja mal schauen kann, auch wann welche Lifte offen sind und dergleichen. Aber in Vorbereitung der Sendung hatte ich noch mal danach geguckt und da war nicht ein einziger Lift in Betrieb im gesamten Harz. Also denke ich mal, braucht man auch nicht drüber zu sprechen heute.
Ja, und es wird ja auch überall verbreitet dann in der Zeitung und steht die Prognose und wie das Wetter ist. Und also ist ja an sich kein Problem heute mehr.
Nein.
Ja, wir freuen uns, dass Sie wieder zugehört haben und hoffen natürlich auch, auf die nächste Sendung, Wintersendung vielleicht.
Wir werden sehen, wir haben ja Zeit.
Ja, und bis dahin verabschieden sich recht herzlich Konstanze Holthoff und
Bernd Sternhall.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Ja, und hier noch ein kleiner Rausschmeißer, ein Wintersong mit den Rolling Stones.